Wir haben dieses Jahr unsere spezielle Losung für die Gemeinde über alles andere behüte dein Herz, denn daraus fließt Leben. Und wir haben schon viel über das Herz gehört, wir werden auch noch ganz viel anderes über das Herz hören, aber heute möchte ich noch einmal, wie Paulus sagt, euch dasselbe immer wieder zu sagen. Macht mich gar nicht, verdrießt mich, es ist für euch. Und ich selbst habe auch schon ganz viele Dinge gehört. Und dennoch ist es ins Herz rutscht. Und deswegen hören wir heute noch einmal über das Herz Gottes. Ganz wichtig. Das Herz des Vaters. Wer zeigt uns das Herz des Vaters? Wer zeigt uns, wie Gott fühlt? Wer zeigt oder lebt uns das Herz des Vaters vor? Wie hat dieser uns das Herz Gottes offenbart? Kolosser 2, Vers 9 führt uns in diese Richtung. Miriam, bitte. Vorher steht von Jesus, denn in ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. Johannes 1, Vers 14. Und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des Eingeborenen vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Also, wenn wir wirklich wissen wollen, wie das Herz des Vaters tickt, im Deutsch, dann müssen wir auf Jesus schauen. Nicht auf das, was wir denken. Nicht auf das, was wir erfahren. Nicht auf das, was ich fühle. Nicht auf das, wie ich erzogen worden bin. Nein. Um wirklich zu wissen, wie das Herz des Vaters schlägt, müssen wir in den Evangelien auf Jesus schauen. Lukas 7, Vers 12 und 13, einfach als Einstieg. Das ist eine ganz kleine Essenz. Wie er sich aber dem Stadttor näherte, Jesus war das mit den Jüngern, siehe, da wurde ein Toter herausgetragen, der einzige Sohn seiner Mutter. Und sie war eine Witwe. Und viele Leute aus der Stadt begleiteten sie. Und das war damals so üblich. Da wurde geschrien und geflötet und der Kummer wurde rausgeschrien. Das war also eine Trauergesellschaft. Wir kennen das ja nicht. Wir sind ja leise Trauergesellschaften. Aber in diesen Ländern ist das laut. Aber das heißt noch nicht mal, dass die mitleiden, sondern es ist einfach nur dieses... Sie war eine Witwe und viele Leute aus der Stadt begleiteten sie. Das heißt, sie hatte viele Leute, die sie anerkannten und die mit ihr zu tun hatten. Sonst wäre das nicht so ein großer Trauerzug gewesen. Weiter bitte. Und als der Herr sie sah, erbarmte er sich über sie und sprach zu ihr, weine nicht. In der Elberfelder steht, wurde er in seinem Innern bewegt. Bist ihr innerlich bewegt oder erbarmen, was das bedeutet? Die Eingeweide drehen sich einem um. Man ist so berührt. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal eine Situation hattet, wo ihr dieses Gefühl hattet, die Eingeweide, die drehen sich mir um vor Mitleid, vor Erbarmen. Vom Erbarmen so ergriffen zu werden. Und dieses im Griechischen wird wirklich nur in Bezug auf Jesus und Gott gebraucht. Wir Menschen ohne Jesus, ohne den in uns wohnenden Geist, können uns nie so erbarmen, wie Jesus es getan hat, wie Gott es tut. Das ist jetzt nur ein ganz kleiner Einstieg, diese Witwe. Wie Jesus sie sieht, über alles Geschrei, das Trauergeschrei, die Zeremonie hinweg, er sieht die Witwe. Er sieht ihr Herz. Er sieht ihren Schmerz. Erst ist der Mann weg. Und dann ist der Sohn noch weg. Der einzige Sohn. Er sieht diesen Kummer. Und das regt ihn zum Handeln an. Das ist nur ein kurzer Einstieg. Also, wenn ich Gott nicht in Jesus sehe, habe ich Gott nicht verstanden. Und da muss ich mich auch fassen. Ich habe oft eine Diskrepanz von Gottes Bild als Jesus. Wenn Jesus mir nahe ist, warum ist Gott mir dann fern? Ich kann Gott nur verstehen, wenn ich Jesus verstehe. Wie hat uns Jesus die Dinge vorgelegt, Jane? Was war die Motivation, die Jesus zum Handeln bewegte, das zu sagen, das zu tun, das zu fühlen? Also um das Herz Gottes zu verstehen, und ich bitte euch, ja, Heiliger Geist, ich bitte dich, dass du jeden jetzt uns hier anhörst, egal, was in uns steckt, egal, was unsere Gedanken sind, egal, was unsere Rechte wären. Bitte, Heiliger Geist, rühre jetzt jeden tief, tief, tief an. Wir wollen endlich erfahren, spüren, fühlen, was du uns zeigst, wie der Vater wirklich ist. Also, um das Herz Gottes zu verstehen, müssen wir uns anschauen, wie Jesus wirkte, wie er fühlte, was er sprach und so weiter. Steht das Bild, welches ich mir von Gott gebildet habe, im Einklang mit dem, was ich in der Bibel von Jesus lese, was mir der Geist Gottes über Jesus offenbart hat? Jeder denkt dann nach über sich, mal selbst. Steht das Bild, welches ich mir von Gott gebildet habe, ich habe es mir gebildet, ja? Also jeder von uns. Steht dieses Bild im Einklang oder ist es im Einklang mit dem, was ich in Jesus sehe, was ich in Jesus erfahre, was mir die Evangelien zeigen, was ich in Jesus fühle? Wenn nicht, dann muss ich dem, was Jesus mir gezeigt hat, mehr Glauben schenken als meinen eigenen Erfahrungen und Vorstellungen. Warum? Kolosser 1, Vers 15. Dieser ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene, der über alle Schöpfung ist. Jesus ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes. Hören wir doch endlich damit auf, einen gespaltenen Gott in unserem Leben wirken zu lassen. Jesus ist Gott, Gott ist Jesus, der Geist Gottes ist Geist Jesu, der Geist Gottes ist der Heilige Geist. Es ist zwar eine Dreieinigkeit, aber es ist eins. Wir gehen oft so schizophren durch unser Christenleben. Und diese Schizophrenie, diese Zeiten der Schizophrenie sind zu Ende. Aber es ist unsere Verantwortung. Bin ich bereit, Ja zur Veränderung zu sagen, diese Entscheidung zu treffen? Ja, ich will endlich den wahren Gott erleben, erkennen. Das ist meine freie Entscheidung. Das hat nichts damit zu tun, dass Gott nicht trotzdem geduldig und langmütig und gütig zu uns ist und immer wieder zudeckt, wie wir uns da jetzt verhalten. Ob wir nochmal eine extra Runde drehen und noch eine extra Runde und noch eine extra Runde. Das ist unsere Entscheidung. Gott liebt uns genauso und wird uns nie bloßstellen. Aber um in die Fülle eines Lebens ohne Auf und Ab. Einmal geht es mir gut, einmal geht es mir schlecht. Ich muss mich da genauso an den Kopf greifen. Einmal muss ich mich aufraffen zu dem. Und oh, jetzt habe ich mal wieder meine Depri-Phase. Wisst ihr, diese Sache, solange wir mit uns selbst immer kämpfen müssen, können wir gar nicht ausleben in der Fülle, was Gott für uns bereitet hat. Und ich spreche jetzt zu denen ganz bewusst, die schon die ganze Zeit hier gesessen haben, in den Gottesdiensten und Schwarzbrot gekaut haben. Zu denen spreche ich. Ich spreche nicht zu denen, die noch nicht so lange bei uns sind. Fühlt euch bitte nicht angesprochen.
So. Ich muss noch sagen. Ich ziehe es kurz vor. Also, jemand, der mir sehr nachstammte und der meine Religion überhaupt nicht akzeptiert hatte und sehr grausam zu mir war, der hatte mir offen am Handy gesprochen, dass Jesus, Gott, Jesus Christus nicht der wahre Gott sei und irgendwo ist jetzt mein Gott, der dir hilft, ist ich die Antwort.
Genau, das ist ja schon.
Ich weiß, dass es Jesus Christus gibt und ich fühle auch, dass er nahe ist und immer wieder hilft. Und ich verstehe solche grausamen Menschen nicht. Das sind meine Augen, die mich hören.
Ja, ich spreche dir jetzt Frieden zu, einfach, dass du jetzt gerade zuhören kannst und wirklich in deiner Seele einfach zuhörst und dann ist noch weiter, ne? Also, wir müssen wissen, weil, das hat das Beispiel wirklich von Christiane, es wird uns oft ein Gott dargestellt, der kein Gott ist. Ja? Was, allein daran sehe ich so viel Langmut. Ich habe jetzt über Israel gelesen. Israel, das verheißene Volk, die streiten sich darum, welcher Denomination gehört Gott. Hey, wie verkehrt ist das? Und in der Knesset, die schmeißen sich die übelsten Schimpfwörter dran, wenn es um religiöse Fragen geht. Das ist nicht Gott. Nein. Aber er ist langmütig. Wenn er nicht so langmütig wäre, denke ich, dann hätte er oft schon Dinge von dem Hammer reingedroschen. Das tut er aber nicht. Er ist geduldig und langmütig. Also wenn wir wirklich wissen wollen, wie Gott ist. Die Knesset, das ist das, wie das Parlament, also wo die Politiker sind. So, wir wollen heute ein bisschen damit anfangen. Ich komme gewiss nicht mit dem Herzen Gottes zu Ende, das braucht zwei Einheiten und dann kommt es wieder zu uns, auf unser Herz. Aber es ist so immens wichtig, wie will ich mein Herz verändern lassen, wenn ich kein Vertrauen habe zu einem Vater? Ja? Erst dann kann ich mich doch auf den Weg machen, würde ich sagen, okay. Also, wir haben gesehen, Jesus ist das Ebenbild des Vaters. Wie offenbart Jesus das Herz des Vaters in Matthäus 8, Verse 1 bis 3? Als er aber von dem Berg herabstieg, folgte ihm eine große Volksmenge nach. Und siehe, ein Aussätziger kam. Haben wir uns schon in Situationen aussätzig gefühlt? Ich habe mich schon als aussätzig gefühlt. Manchmal fühlt man sich als aussätzig, wenn man sich gerade mal so eklig findet oder Dinge. Als junger Mensch weiß ich, man hat Mechanismen und aus denen kommt man nicht raus und man fühlt sich als aussätzig. Oder man fühlt sich an, weil andere einem was angetan haben, als aussätzig, als Dreck, als Abschaum, als so, also ein Aussätziger. Und der war kultisch unrein. Das heißt, ein Aussätziger, das war eine Krankheit, halt, wo der ganze Körper betroffen war. Das sah man äußerlich, aber innerlich halt auch. Dieser Körper wurde gequält mit Geschwüren und all diesen Dingen. Also so ein Aussätziger kam, der Abschaum, der Ausgestoßene, den niemand wollte, vor dem jeder zurückwich, der sich verstecken musste unter Tüchern, der kam, fiel vor ihm nieder und sprach, Herr, wenn du willst, für den war nicht die Frage, ob Jesus reinigen ihn kultisch rein machen, das bedeutet auch heilen von dem Aussatz, kann. Für ihn war die Frage, will er mich überhaupt reinigen? Herr, wenn du willst, kannst du mich reinigen. 3. Und Jesus streckte die Hand aus, er hatte noch Aussatz. Jesus streckte die Hand aus, der griff ihn, der griff die aussätzige, dreckige Hand, der griff ihn. Wisst ihr, was das Gefühl ist für jemanden, der aussätzig ist? Da fasst mich jemand an. Der ist vielleicht zuerst erschreckt. Da fasst mich jemand an, er spürt die Wärme eines anderen Menschen. Da fasst mich jemand an. Da geht jemand über die Scham über. Er fasst mich an, egal was du getan hast, egal wie du dich fühlst, egal was andere dir angetan haben, egal wie verhärtet du in deinem Herzen bist, egal wie du voller Hass steckst und meinst, du musst dem anderen einfach nicht vergeben und dich selbst belügst und dir sagst, ich habe dir ja längst vergeben, aber dein Verhalten immer wieder zeigt das Stechen im Herzen. Oh nein, ich kann dem eigentlich nicht vergeben, aber ich habe ihm ja vergeben. Und dich selbst belügst und andere durchschauen das. Jesus fasst an, egal was da ist, er fasst an. Was in der Nacht am Internet passiert. Ja? Welche Zeiten wir uns bewegen manchmal. Was wir uns anschauen. Er fasst an. In der Situation des Krankseins, des Ausgestoßenseins, der Perversität, des Traumata. Jesus fasst an und sprach: Ich will, sei gereinigt. Und sogleich wurde er von seinem Aussatz rein. Um Gott zu erkennen, müssen wir wissen, wie Jesus gehandelt hat. Wenn Jesus sagt, ich will, glaubst du dann nicht, dass dein himmlischer Papa sagt, ich will dich gesund machen? Ich will endlich den Dreck aus deiner Seele rausreinigen lassen. Ich will dich annehmen. Ich will. Das sagt der himmlische Papa. Wir wissen, dass Jesus nichts getan hat, außer was er vom Vater gesehen hat, dass der tut. Wir wissen, haben wir vorhin gelesen, er ist das Ebenbild. Gott wurde Mensch. Jesus ist Gott in Menschengestalt. Und wenn Jesus sagt, ich will, dann will Gott. Und wenn wir wissen, dass Gott der gleiche ist gestern, heute und morgen, dann wissen wir, dass das jetzt für uns gilt. Ich will. Sei gereinigt. Und sogleich wurde er von seinem Aussatz rein. Also Gott will heilen. Gott hat Heilung zur Verfügung gestellt. Er will. Und wir dürfen nie, wenn wir in den Prozessen stehen oder anderen Leuten die Hände auflegen und es geschieht keine Heilung, dürfen wir sagen, oh ja, Gott wollte das halt jetzt mal nicht so. Es wird schon sein. Viele Christen sagen das. Da wird eine Erfahrungstheologie in uns groß. Wir richten uns nach dem, was Gottes Wort sagt. Und von Gottes Wort sagt, ich will, dann ist das ein Ich will. Und wenn da steht, sei gereinigt, sei heil, sei gesund, dann ist das totale Realität. Ob wir es noch spüren oder nicht. Gottes Wort ist die Wahrheit und die Wahrheit wird uns frei machen. Also, das Herz des Vaters ist willig zu heilen. Das Herz Gottes ist es zu heilen. Matthäus 14, Vers 14 habe ich noch eine Bibelstelle. Als nun Jesus ausstieg, sah er eine große Menge. Und da kommen wir wieder das mit der Witwe. Und er erbarmte erbarmte sich über sie. Das ist der Schritt davor. Dieses innige Herz zerreißen. Es tut mir weh, dass es dir, mein Kind, schlecht geht. Es tut mir weh, ich bin da in deinen tiefsten, tiefsten, dunkelsten Momenten des Hasses, des Traumatas. Als das geschehen ist, dass man dich geprügelt hat, dich eingesperrt hat, da war ich dabei. Und ich habe mit dir gelitten. Mehr will ich da jetzt noch nicht drauf eingehen. Da beginnt unsere Heilung. Also er erbarmte sich über sie. Das waren nicht ausgewählte Leute, die da waren. Es war alles. Es war sein Volk, klar. Es können aber auch noch andere aus anderen Völkern dabei gewesen sein, weil in Juda, in Judäa und in Israel lebten ja auch noch andere. Und er erbarmte sich und heilte ihre Kranken. Wir haben einen erbarmenden Gott. Einen Gott, der mitleidet und der alles einsetzt, damit wir heil sind. Und weil wir wissen, dass die Heilung uns zur Verfügung steht und wir wissen, dass der Geist Gottes uns gesandt hat, dürfen wir mit diesem festen Anker rechnen. Der Heilige Geist möchte uns in die Heilung führen. Und er tut es, wenn wir vertrauen und wenn wir Ja sagen und Wege beginnen. Werden wir auch später in den anderen Sonntagen darüber hören. Also, jetzt werden wir mal Lukas 15, Verse 1 bis 5 uns anschauen. Es pflegten sich ihm aber alle Zöllner und Sünder zu nahen, um ihn zu hören, waren angezogen von ihm, wollten ihn hören. Die wussten, ich habe da was, ich brauche was, das geht mir nicht gut. Gott ist anziehend, Gott ist immer anziehend. Der richtige, wahre Gott zieht jeden zu sich. Also, wollten die hören, weiter bitte. Und die Pharisäer und die Schriftgelehrten murrten und sprachen, die Religion murrte und sprach. Und das ist nichts, hat nichts mit Gott zu tun. Ja? Alle, die so auf uns herabschauen oder verurteilen oder so, das hat nichts mit Gott zu tun. Dieser nimmt Sünder an und isst mit ihnen. Oh, Jesus hat sogar mit ihnen gegessen. Er hatte Gemeinschaft, Tischgemeinschaft. Ich habe vorhin gesagt, wie schön das ist, wenn wir als Geschwister Gemeinschaft haben. Jesus hatte Gemeinschaft mit Leuten, die in den Augen anderer Sünder waren und man nicht gesehen hat, dass es eigentlich Gottes Kinder waren. Weiter bitte. Er sagte aber zu ihnen dieses Gleichnis und sprach. Und jetzt kommen wir dazu, auch in den Gleichnissen lernen wir Gott kennen. Welcher Mensch unter euch, der 100 Schafe hat, große Schafsherde, 100 Schafe ist ziemlich viel, und eines von ihnen verliert. Ist eins dabei? Nachts, ach. Bei uns in der Nachbarschaft, der Hans Walter hat auch Schafe, der wohnt aber in Monzenhausen. Das heißt, der kann gar nicht immer hören, was mit seinen Schafen los ist. Und dann sind die im E-Zaun. Dieser E-Zaun, der wackelt manchmal. Und naja, es gibt immer ein Schaf, was meinst du, müsste auf den Zaun raus. Immer. Und jetzt ist Lämmerzeit. Und nachts hörst du, dann war mal wieder eins rausgewitscht und unterhalten sich, also an der Stimme erkennen die Lämmer ihre Mütter. Und es ist ein Altschaf, was laufend rausgeht. Und dann hat seine zwei Lämmer mit und nachts machen sie einen Zirkus. Ja? So, ein Hirte, es gibt immer Schafe, ist so. Oder eins hängt im Zaun. Gibt auch immer welche, meinen außerhalb des Zaunes ist ja viel besser auf Fressen. Oder man muss einfach mal durch den Zaun durchgucken. Das sind Schafe. Und die waren damals in Israel genauso Schafe. Es gab immer ein Schaf mindestens, was meinte, es müsste doch mal probieren, da ist das Gras besser. Und weil das Gras da so schrecklich gut war, ist dann vergessen zu gucken. Und die Herde ist schon weitergezogen. Und ein Schaf allein ist schrecklich. Das wird ganz konfus, das rennt nur noch rum. Und dann kann das wirklich sein, dass dieses Schaf irgendwo hinrennt, wo die Herde weit und breit nicht ist. Alleine. Und dann hängt es fest. Jesus hat oft von Schafen geredet. Wir Menschen ticken genauso. Wir meinen oft, wir müssen noch einen Koch durch die Wand. Aber das sind doch meine Vorstellungen. Und bewegen wir uns aus der Herde raus. Und alleine wird es immer gefährlich. Da verrennen wir uns. Wir sind ganz schnell in irgendeinem Gebüsch, in einem Gestrüpp verfangen. Es kann auch anders aussehen, aber ich gehe jetzt ganz bewusst nur auf diesen Aspekt ein. Der Hirte. Ich weiß nicht, wie das geht. Der Hirte hat aber gemerkt, da fehlt eins. Wahrscheinlich hat er die in die Hürde getrieben und die, habe ich gelesen, die hatten ja diesen Hirtenstab und diese Hürden, das waren ja so Steinmauern, ne, mit einem Eingang. Und am Abend wurden diese Schafe, bevor es dunkel wurde natürlich, durch diesen Eingang sind die gegangen und der Hirte hielt seinen Stab und jedes Schaf rutschte unter dem Stab so durch und dann wurden die gezählt. Also wenn das so war, dann hat er da spätestens da festgestellt, oh, sind nur noch 99 statt 100. Und ein Schaf, das ist mal noch 99. Was macht denn ein Schaf aus? Das ist so Schnurzel, naja, freut sich der Löwe oder der Bär. Ach, vielleicht kommt sie auch ganz allein zurück. Mal abwarten. Er wird schon seine Dreh kriegen, er wird schon den Weg finden. Außerdem habe ich jetzt was anderes zu tun, um mich ein Schaf zu kümmern. Die 99, die rauben mir schon meine Nerven. Nee, ist ein Schaf da. Sollen sich doch andere drum kümmern. Aber der Hirte, dem schlägt das Herz. Er weiß, es wird gleich dunkel. Ich muss das Schaf finden. Der macht sich auf den Weg. Der weiß, die anderen sind ja in der Hürde. Und Hut und steht da nichts drauf, vielleicht ist er auch Hunde, keine Ahnung. Er wird jedenfalls die Hürde zugemacht haben. Er geht das Risiko ein, dass die 99 Schafe erstmal alleine sind. Und dann macht er sich auf den Weg. Und geht nach, bis er das eine Schaf findet. Und dann macht er folgendes: Du blödes Schaf! Schlägt mit dem Stock. Hättest du nicht in meiner Herde bleiben können? Hast du mir so viel Mühe gemacht. Ich musste einfach weglaufen und dich suchen. Und 99 Schafe sind wegen dir der Gefahr ausgesetzt. Der Hirte, der nimmt das Schaf, befreit es aus den Dornen, falls es in Dornen war, oder bei der Felsklippe oder wo, wir wissen nicht, wo der Schaf, das muss jedenfalls ja so gewesen sein, dass es sich nicht befreien konnte aus eigener Kraft. Und legt es auf seine Schulter. Der treibt es nicht vor sich hin. Hopp, nach Hause. Nee, der legt es auf seine Schulter. Er trägt es. Das Schaf. Und er freut sich. Haben wir noch die 5? Und wenn er es gefunden hat, nimmt er es auf seine Schulter mit Freuden. Das Schaf war verloren, das Schaf wird gefunden und der Hirte freut sich. Also, was lernen wir an diesem Gleichnis? Gott kümmert sich. Egal, ob ich mich jetzt selbst in das Schlammloch reinmanövriert habe, weil ich mal wieder rebellisch war. Das hat meistens mit Rebellion zu tun, wenn wir eigene Wege gehen. Oder nicht hören wollen. oder stur sein. Manchmal ist es natürlich auch, weil uns etwas so reizt, ach, es wird schon gut gehen. Oder ich bin ja so alleine. Ich muss jetzt unbedingt jemanden haben, der... Ich brauche jemanden. Und das ist uns egal. Gott geht nach und sucht. Er findet, er nimmt auf die Schultern und er freut sich. Gott kümmert sich. Wir haben einen Gott, der sich kümmert. Ja, aber all die Kriege, wo kümmert er sich denn? Aber all die Menschen, die da verhungern, all die, die da umgebracht werden von den Fanatikern, wo kümmert sich Gott? Gott kümmert sich. Um die, die sich finden lassen. Und wir wissen jetzt gerade, wir haben es gestern in der Frauenzeit gelesen, in den muslimischen Staaten. Er kommt ihnen in Bilder. Die sehen Jesus. Und in den krassesten Umständen, wir haben jetzt schon, glaube ich, 3 Geschichten haben wir gehört, ein paar, nicht Geschichten, sondern Lebensbiografien. Und jedes Mal erscheint Jesus und überschwemmt diese kaputten Menschen mit Frieden. Weil die leben in Umständen, da ist wirklich alles kaputt. Nicht nur vom Krieg, da sind die Ehen kaputt, da werden Frauen, wie es halt so ist. Aber er kümmert sich. Wir haben sehr wohl einen Gott, der sich kümmert. Wenn wir von den Christen in der Verfolgung hören, die alle haben die Erfahrung gemacht, in den schlimmsten Umständen, Gott kümmert sich. Gott kümmert sich. Hören wir doch endlich auf, unsere Augen auf all das zu richten, was wir um uns sehen. Fangen wir an, auf Jesus zu schauen, auf sein Wort zu schauen und lernen wir Gott kennen. Und wenn wir wissen, das Herz des Vaters ist ein Herz des Kümmerns, dann habe ich auch einen ganz anderen Stand in Situationen, die ganz mies sind. Gott kümmert sich. Und wir haben eben gelesen auch von dem Schaf. Macht mal bitte noch Lukas 15, 6 und 7 und 8 bis 10, nochmal 6 und 7 noch. Und wenn er nach Hause kommt, ruft er die Freunde und Nachbarn zusammen und spricht zu ihnen. Freut euch mit mir, denn ich habe mein Schaf gefunden, das verloren war. Und jetzt bitte noch 8 bis 10. Oder welche Frau, die 10 Drachmen hat, zündet nicht, wenn sie eine Drachme verliert, ein Licht an und kehrt das Haus und sucht mit Fleiß, bis sie sie findet. Weiter. Und wenn sie sie gefunden hat, ruft sie die Freundinnen und die Nachbarn zusammen und spricht, freut euch mit mir, denn ich habe die Drachme gefunden, die ich verloren hatte. 10 noch. Ich sage euch, so ist auch Freude vor den Engeln Gottes über einen Sünder, der Buße tut. Gott liebt es, Menschen zu erretten. Und er freut sich darüber. Das ist das Herz Gottes. So tickt es da oben im Himmel. Genauso wie das Herz. Man kann sich nur freuen. Gott kann sich doch nur freuen, wenn er Erbarmen hat. Denn jemand, der kalt ist, wie soll der sich denn freuen, wenn es jemandem dann gut geht, den er gefunden hat? Gott freut sich. Er hat das Herz der Errettung. Der Vater liebt es, Menschen zu erretten. Hesekiel 33, Vers 11 sagt, müssen wir nicht anschlagen. Gott hat kein Wohlgefallen am Tod der Gottlosen, sondern möchte, dass jeder zur Umkehr kommt und gerettet wird. Und das ist ein Grund, warum Jesus noch nicht wiedergekommen ist. Ach, der kommt sowieso nicht, er ist schon letzte 2000 Jahre nicht gekommen. Nein, Gott möchte nicht, dass einer verloren geht und ist langmütig und deswegen kann der Herr Jesus noch nicht wiederkommen und wartet darauf, dass wir mit einem geheilten Herzen endlich mal nach draußen gehen und anderen Menschen von der Liebe Gottes erzählen, die sonst nämlich verloren sind. Und deswegen wartet er. Er ist nicht nur langmütig mit den Leuten draußen, er ist mit uns so langmütig. Also, kurzer Einschub. Der Weg, anderen die Liebe Gottes, die Liebe Jesu nahe zu bringen, führt über die Veränderung unseres Herzens. Unsere Frage ist, bin ich bereit, mein Herz verändern zu lassen? Oder denke ich, der andere muss sich erst ändern? Und jetzt werde ich schon mal ganz intim. Einfach um, ich oute mich dabei, das weiß ich. Ich oute unsere Ehe dabei. Uwe hat damit nichts zu tun, weil es meine Sache ist. Ich komme aus einer ersten Ehe heraus. Gott schenkt mir nach 4 Jahren, obwohl ich nicht wollte, einen anderen Ehemann, der sich dann um meine Kinder kümmert, in alle. Er wusste das vorher schon, nur ich schaffe das gar nicht alleine. Und die Mama irgendwann ist auch zu müde. Und außerdem brauche ich die 2 fürs Reich Gottes. Und so hat er uns zusammengeführt und hat wirklich alle Sachen geebnet, beglättet, Aufnahme, die andere Familie, die Kinder haben ihn das aufgenommen als ihren Papa. Und das ist übernatürlich. Ja? Es ist übernatürlich, dass ein Einheimischer eine Fremde, dahergelaufene, mit 4 Kindern heiratet. Ist so. Die im Dorf haben alle gesagt, das da ist nicht. Ja, zusammenleben, ja, aber heiraten? Und dass dann derjenige, der geheiratet hat, auch noch für diese 4 Kinder mit seinem Gehalt aufkommt, auch noch Schulden macht, damit ein Haus gekauft werden kann. Das ist übernatürlich. Das ist Gottes Liebe. Der Uwe wusste davon gar nichts. Der hat es einfach gemacht. Jonathan hat neulich angerufen und hat gesagt, Uwe, ich muss mal mit dir reden. Aha. Uwe, ich muss dir endlich mal sagen, ich möchte dir danken, dass du mein Vater bist. Dass du all die Jahre dich um mich gekümmert hast, in allem Dreck, in dem ich gesteckt habe. Du bist gekommen, du hast mich nachts abgeholt. Du hast das gemacht, du hast das. Das sagt er jetzt. Und er ist, wie alt ist er, 28?
Dieser 29.
Ja. Jetzt auf einmal da oben und hier im Herzen. Er sagt, Uwe, ich weiß es, ich musste dir das jetzt mal sagen, du bist mein Papa. Ich habe mich so gefreut für meinen Mann. So, das ist
Gott. Direkt zum
Anliegen. Also so einen Mann habe ich. Ja? Was hat der für eine Frau? Eine ekelhafte Frau hatte der. Ich muss es sagen. Am Anfang macht man gerne die Wäsche für ihn, man schmeckt ihm das Brot für die Arbeit. Deine Arbeitskollegen haben schon am Anfang zu ihm gesagt, er erzählt mir ja mal alles, das war schon 2000. Er sagt, pass mal auf, der Gang geht nicht lange gut, der schmiert ja nicht, die schmiert ja nicht mehr lange das Brot. Und recht hatten sie. Ja? Recht hatten sie. Da ging man so weit, dass ich dann halt immer gewisse Verhaltensformen meines Mannes und da war das rübergeschwappt in die erste Ehe, Erfahrung aus der ersten Ehe, so negativ fand. Ich über alle Jahre, immer am Hochzeitstag, habe ich ihm die Schuld gegeben. Ich habe gesagt, hör mal zu, es ist schon wieder ein Hochzeitstag da, was hast du denn in diesem Jahr gebracht, um eine gute Ehe zu machen? Da habe ich den voll hochgeprallt. Nett, hä? Hochzeitstag kannst du knicken. Und jetzt, früher haben wir das noch gepuffert, sind wir essen gegangen. In Corona kannst du ja nicht mehr essen gehen. Was bleibt denn dann noch? Wenn die Frau so eine Einstellung hat. Es ging so weit. Ich konnte meinen Mann nicht mehr nackig sehen. Ich mochte von ihm nicht mehr gesehen werden. Wir schlafen in getrennten Betten. Und das ist nicht nur, weil er schnarcht. Nein. Ich habe so eine Abneigung entwickelt. Und eigentlich, ich weiß, ich habe immer gesagt, du bist ein guter Ehemann. Ich weiß, dass du für die Kinder gesorgt hat. Ich weiß, dass du treu bist. Du wirst mir nie fremd gehen. Aber in meinem Inneren sah es ganz anders aus. Ich konnte nur noch die negativen Dinge sehen. Und das waren Erfahrungen aus der ersten Ehe. Und dann habe ich das runtergedeckelt. Runtergedeckelt. Und wie oft haben wir uns im Auto gestritten, bevor wir jetzt zum Gottesdienst sehen. Dann haben wir uns vertragen. Und dann rennst du immer rum mit einem schlechten Gewissen. Und als ich anfing, zum Heiligen Geist zu sagen, Heiliger Geist, reinige mein Herz. Deck du auf, was aufgedeckt werden muss. Da hat er mir nicht erst das aufgedeckt, da hat er erst andere Sachen aufgedeckt, hatte ich schon Zeugnis von gegeben. Und dann auf einmal, als ich von Augsburg zurückkam, wusste ich, Ulrike, Mädchen, meine Tochter, es ist dran, dass du an deine Ehe rangehst. Und dann habe ich das Entsprechende getan. Und zwischendurch habe ich Predigten gehört, ich habe nochmal Bücher gelesen. Und da wusste ich, von mir aus schaffe ich das nicht. Das ist Qual. Wie soll ich denn immer wieder über verschiedene Dinge hinweggucken? Ich werde ja immer wieder in den gleichen Schienen gucken, weil das ja in meinem Herzen so fest ist. Und dann kam ich, geleitet durch einen ganz lieben Mentor, darauf, lass dein Herz folgendermaßen verändern. Nimm dir den 1. Korinther 13. Das ist, die Liebe ist langmütig, die Liebe ist gütig. Der Heilige Geist hat gesagt, lass dich von mir in die Situation, die dir immer den Stress bereiten, die dich immer auf die Palme bringen, die in dir gewisse Sachen bewegen, lass dich von meinem Geist in diese Situation mit diesem Wort hineinführen. Und dann habe ich angefangen zu üben. Jeden Morgen, jeden Abend. Ich bin jetzt noch nicht beim 21. Tag, 14 Tage sind rum. Ja, ich habe mir die Situation, wo ich immer wieder hochgegangen bin, vorgestellt, Gefühle versucht zuzulassen und habe dann gesagt, ich bin langmütig. Denn deine Liebe ist doch durch den Heiligen Geist in meinem Herzen ausgegossen. Ich bin langmütig. Ich bin gütig. Wie oft habe ich gesagt, deine Familie, weißt du, ich bin ja aus der Familie, die hat mir das ja erzogen, aber deine Familie, die Liebe tut sich nicht groß. Sie bläht sich nicht auf. Die Liebe benimmt sich nicht unanständig oder taktlos. Diese Dinge bin ich durchgegangen. Ich gehe sie heute auch noch durch. Weil ich möchte endlich ein verändertes Herz haben. Es waren, ich denke, 5 Tage rum, wo ich auf einmal meinen Mann mit anderen Augen schon gesehen habe. Das war das Erste. Ich konnte über verschiedene Verhaltenssachen einfach mit liebenden Augen schauen. Das tat nicht mehr weh. Und dann ging es immer weiter. Ich hatte mich nackig gesehen, es hat mir gar nichts ausgemacht. Und dann musste ich mal wieder ins, weil ich schlafe im Besuchszimmer und jedes Mal, wenn die Ruth bei uns schläft oder der Jonathan, dann räume ich meine ganzen Sachen rüber ins Ehezimmer und schlafe dort im Bett. So, und das war für mich immer, ich habe im Bett gelegen, der Uwe hat auf der Seite gelegen und ich auf der und also wir sind schon sehr eigenartig, wir schlafen auch mit den Köpfen am Fußende, weil da hinten die Steckdosen sind, das ist schon sehr wichtig. Aber er lag hier und dann habe ich hier die Kissen dazwischen gemacht. Ich habe ihn nicht gehasst, aber es tat mir weh. Ich konnte den Atem nicht spüren. Und als ich jetzt war, ich kam ganz auf die Kissen dahin zu machen, ganz ausgemacht. Ohne dass ich darüber nachgedacht habe. Warum sage ich all diese Sachen? Es gibt ein Vorwärts. Wir müssen nicht in alten Dingen stecken bleiben. Und wir kommen an den Punkt, das hier ist alles nur Vorgeplänkel, was ich bringe, was Uwe predigt und ich predige. Wir kommen an den Punkt, wo wir wirklich Dinge anbieten für jeden, der es möchte. Macht euch auf den Weg. Ich gehe halt vor, weil ich jemand bin, der nicht theoretisch all die Sachen abmachen möchte und werde euch dann mit Gottes Wort weiterführen, alle, die ihr irgendwo in Mangel habt. Und ich sage euch, es ist so wahr. Wir kommen daraus ohne große Anstrengungen. Die einzige Disziplin, die ich habe, wirklich morgens, bleibe noch im Bett liegen und dann denke ich drüber nach. Und manchmal schlafe ich auch wieder ein, dann wache ich wieder auf und dann geht es dort weiter, wo ich aufgehört habe. Mit dem Mond, mit diesem Lied der Liebe, mit diesem 1. Korinther. Und abends das Gleiche. Es ist so ein Automatismus. Oder nachts wache ich auf. Und wenn er mir in den Sinn kommt, zack, automatisch jetzt schon. Und es macht was. Wir werden freier. Und in diesem Kontext kam das auch nachts neulich, als es mir schlecht ging und mir so übel war, habe ich auf einmal gemerkt, Moment mal, Ulrike, du schleppst ja laufende Verantwortung für andere Leute mit dir rum. Ich bin doch nicht verantwortlich für das Wohlergehen meines Sohnes, meiner Tochter oder meines Mannes. Warum willst du denn immer, versteht das richtig, warum willst du denn immer puffern, Atem anholen und denken, oh, die Situation wird schon besser. Und wisst ihr, und dann musste ich brechen und ich habe die Verantwortung ausgekotzt. Ich kann es nicht anders sagen, es war wirklich eine auskotzende Verantwortung. Und danach war ein Stein weg. Wir müssen Gott kennenlernen, damit wir in die Freiheit kommen. Und das wieder klappt nur über Jesus und indem wir dem Heiligen Geist die Autorität geben. Er ist doch uns von Jesus gesendet worden, damit er uns alles zeigt. Das steht in der Bibel. Gott möchte nicht, dass wir gequält durch unsere Tage gehen oder uns morgens immer erst motivieren müssen, aus den Federn herauszuschälen. Eigentlich würde ich auch gerne liegen bleiben. Dann höre ich nichts, dann sehe ich nichts. Außerdem tut es mir hier weh. Ach, es ist so schön warm. Das ist unnatürlich. Wisst ihr, wie meine Enkelkinder unter mir aufstehen? Das kriege ich alles mit, weil unser Haus ist so hellhörig. Morgens geht es dann los. Und dann wackelt meine Lampe. Die wissen direkt, was sie tun. Erster Gang aufs Klo und dann wird direkt gespielt. Ich könnte mich darüber aufregen. Nee, aber ich habe jetzt gelernt, zu hören, Moment mal, ich möchte auch so werden. Ich möchte morgens aus dem Bett springen und sagen, juhu, ein neuer Tag, neue Herausforderungen. Und du leitest mich. Und das geht wirklich, wenn wir das Herz unseres Gottes kennenlernen. Gott ist unser Versorger, wisst ihr, mit den Linien, das machen wir noch, dann komme ich zum Ende. Die Lilien, wo habe ich sie stehen? Warte, schaut auf die Lilien, wie sie wachsen. Matthäus. Ich hatte es irgendwo hin gemacht und jetzt weiß ich nicht mehr. Also mach mal das bitte, Matthäus, was hast du gesagt? Bist du dir sicher?
Ja.
Es ist nicht Matthäus 15, Vers 32.
Matthäus 6, 24.
So, da sagt er seinen Jüngern, den gestandenen Männern, recht früh, wir wissen ja von Petrus mit dem Fischzug, es gibt ja diese The Chosen, diese Serie, wo die Jünger beleuchtet werden, was gewiss nicht alles biblisch ist, aber man lernt sehr schön, wie die Jünger, dies waren Männer, das waren nicht irgendwelche Jünger, sondern das waren Männer. Und die hatten ihre Sorgen, die Steuern zusammenzukratzen, die Fischer, und haben auch versucht, aus eigener Kraft und so. Und dann hat Jesus erwählt diese Männer, weil Gott sie ihm zeigt. Und diese Männer haben ja schon den Lebensweg hinter sich. Und eines der ersten Dinge, die er ihnen wirklich auch sagt, und warum sorgt ihr euch um die Kleidung? Betrachtet die Lilien des Feldes, wie sie wachsen. Sie mühen sich nicht und spinnen nicht. Der Schwerpunkt, ich hatte das immer falsch gelesen. Ich habe gedacht, was soll das mit den Kleidern Salomos? Es geht wirklich in dieser Stelle darum, weil ich das mir immer nur sagte, das ist doch klipp und klar, das ist doch ganz klar, was hier gemeint ist. Wie sie wachsen. Wie wachsen die Lilien? Oh, morgen muss ich 2 Zentimeter wachsen. Leute, das ist schon ein Horror. Hey, wie soll ich denn die Nacht überstehen? Morgen muss ich 2 Zentimeter größer werden. Oh, hoffentlich kriege ich genug Nährstoffe aus dem Boden. Hoffentlich scheint die Sonne. Oh, hoffentlich regnet es nicht so doll. Lilien werden nicht so ticken. Erstens haben sie keine Bauch. Die stehen einfach da. Der Samen ist auch einfach aufgegangen. Und die Wurzeln sind gewachsen in den Boden, bekommen ihre Nährstoffe, die Sonne scheint und die Lilie wächst der Sonne entgegen. Vorne dran ist noch was mit den Vögeln. Oder ist das die Lukas-Stelle?
Das ist das Ganze.
Mit den Vögeln. Seht die Vögel des Himmels an. Sie säen nicht und ernten nicht und sie sammeln auch nicht in die Scheune. Und euer himmlischer Vater ernährt sie doch. Seid ihr nicht viel mehr wert als sie? Diese Stelle spricht nicht davon, dass wir uns um nichts kümmern sollen. Dass wir nicht arbeiten sollen. Wer das so interpretiert, der hat da was falsch gesehen, sondern es geht um die Haltung. Ein Vogel wird nie darüber nachdenken, kriege ich Futter oder nicht. Der guckt, wo gibt's Futter. Aber der sorgt sich nicht vorher. Kann der gar nicht. Ja? Also, Gott ist unser Versorger. Alleinerziehende Mütter, Ehemänner, ich muss doch die Familie versorgen. Wo kriege ich Arbeit her, wenn doch Gott unser Versorger ist? Gott ist unser Versorger. Und wir arbeiten, sind wir lediglich die Kanäle, durch die die Versorgung fließt. Klar müssen wir arbeiten, ist richtig. Der Faule soll nämlich nicht essen, steht auch in der Bibel. Gott ist nicht zufrieden mit Leuten, die ihren Tag so leben und nichts tun. Und auf der Tasche der anderen liegen. Ich spreche nicht von den Situationen, wo wir nichts tun können. Versteht mich bitte richtig. Ich spreche lediglich von dieser Haltung, sollen doch andere für mich arbeiten? Oder es gibt es wirklich viele Christen, die über ihre Verhältnisse leben und sagen, ja, Gott ist doch mein Versorger. Klar ist Gott der Versorger. Aber er leitet uns. Und sein Wille ist es, dass wir arbeiten können. Sein Wille ist es, dass wir genug Gehalt bekommen. Und wir dürfen wirklich ganz fordernd da sein, wenn wir Arbeitsstellen haben, die uns ausnutzen. Beginnen wir erstmal damit. Danke, himmlischer Vater, für diese Arbeitsstelle. Danke, Vater, dass es diese Arbeitsstelle gibt. Ja, ich fühle mich ausgenutzt. Ich bin auch ausgenutzt, das ist die Realität, aber wenn du sagst, du bist mein Versorger, dann nehme ich jetzt das Recht, dass ich die richtige Entlohnung für meine Arbeit bekomme oder du mir eine andere Arbeit gibst. Aber ich entschließe mich, nicht mehr zu meckern, zu nölen und zu sagen, das ist eine Scheißarbeitsstelle, der verlangt viel zu viel von mir. Nein, ich fange an zu segnen. Und da gibt es wirklich Zeugnisse von Menschen, die diesen Weg gegangen sind und die dann wirklich befördert wurden. Und endlich den Lohn, das, was sie verdient haben, auch bekommen haben. Aber das fing erst an, als dieser übelste Mechanismus der zerstörenden Worte durchbrochen wurde. Aber auch das können wir nur, wenn wir wissen, wer Gott ist. So tickt das. Wenn wir wissen, er ist unser Versorger. Moment mal, wenn du doch unser Versorger bist und du möchtest, dass wir gut versorgt sind, dann gebe ich dir die Verantwortung ab. Ich bin treu in dem, was ich tue. Und so weiter und so fort. Also Gott möchte nicht, dass wir Lasten mit rumschleppen. Er sagt ja nicht, umsonst kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Also wir dürfen abgeben, das muss ich sowas von lernen. Weil wir sind ja gelehrt worden in unserem Leben, uns zu kümmern. Es geht auch nicht um, dass wir uns nicht kümmern. Es geht darum, dass wir die Last tragen des Sich-Kümmerns. Versteht ihr das? Es ist untunbar, wenn Gott unser Versorger ist. Dann ist er der Kümmerer. Und das haben wir ja vorhin gehört, er kümmert sich um uns. Und wir klinken uns ein in das Wort Gottes, in die richtige Haltung, Denkenshaltung. Und das geht wiederum nur, wenn wir akzeptieren, wenn du wirklich mein Versorger bist. Wenn ich weiß, du kümmerst dich in dieser Situation. Wenn ich weiß, es tut dir sowas von weh, dass es mir so geht, wie es mir jetzt geht. Dann können wir frei werden. Die Versorgung Gottes ist nicht nur, weil er jetzt die Verantwortung für uns hat, sondern die Versorgung kommt aus dieses Herzens des Erbarmens. Wir wissen das. Wir gucken bei den ganzen Vermehrungsbrotwundern, schauen wir meistens nur, wie das Brot vermehrt wird, dass sie dann noch einsammeln. Aber warum Jesus das tut, es steht immer vorweg. Er sah die Menge, dass sie verschmachtet. Er sah, dass sie, er hatte Erbarmen. Also Gottes Herz ist es, uns zu versorgen. sich gut um uns zu kümmern. Er möchte wirklich nicht, dass wir immer in diesem Dauerstress und den Dauersorgen umhergehen. Und wenn er uns eine Arbeitsstelle gegeben hat, dann dürfen wir Ja sagen dazu. Erstmal, ganz egal wie, einfach nur mal Ja sagen und sagen, okay, und lernen, Verantwortung abzugeben. Und das Schöne ist, indem wir Verantwortung abgeben, werden wir Exzellenz in dem, was wir tun. Weil wir haben viel mehr Kraft, treu, gut, mit ganzer Aufmerksamkeit das zu tun, was wir tun. Ich habe mich immer so gefreut, wenn ich dich, Marcel, im Bus gesehen habe, dein Grinsen beim Fahren. Du hast mich ja nicht erkannt, wenn ich an dir vorbeigefahren bin, aber ich habe ihn immer gesehen. Es war für mich immer ein Wohlgenuss zu sehen, wenn er im Bus sitzt. Und der Bus war auf einmal freundlich. Von außen hat man das gespürt, weil er ein grinsender Busfahrer ist. Die meisten Busfahrer, die man sieht, die grinsen nicht. Aber das Unternehmen hat an dir echt was verloren, muss ich sagen. Weil du warst der Grinskopf. Automatisch, du hast da nicht drüber nachgedacht. Es war nämlich kein, sondern so wie du jetzt auch, dieses Grinsen, ja? Wenn du ganz relaxed bist, dann grinst du. Und das war beim Busfahren.
Ja, manchmal musste ich noch 20 Minuten danach lachen, wenn die Kinder ausgeschrieben sind, wie jetzt die manchmal für Action gemacht haben.
Ja. Und das kenne ich von mir. Ich habe ja auch gearbeitet im Kindergarten. So. Dass dann versucht hat, die negativen Dinge, das Gute einem zu klauen. Und das ist zerstörerisch. Deswegen müssen wir wissen, wie Gott ist. Also, die ersten Aspekte heute haben wir, er will uns immer heilen, er kümmert sich um uns, er erbarmt sich. Er ist in den Situationen dabei, er erbarmt sich, er möchte uns da rausholen. Er hat uns alles zur Verfügung gestellt. Wo wir selbst alleine nicht zurechtkommen, gibt es andere, die uns helfen können. Aber unsere Entscheidung ist, sage ich ein Ja zu dem, was mein himmlischer Papa ist, möchte ich Veränderung? Oder bleibe ich lieber in meinem ständigen Opfer-Jammer-Status stecken? Wenn ich in meinem ständigen Opfer-Jammer-Status stecken bleibe, dann werde ich auch auf dieser Schiene immer weiterfahren, mein Leben lang. Und von einer, und ganz kurz noch, ich weiß nicht, für wen es jetzt ist. Wenn wir nicht die Entscheidung treffen, ja, ich lasse mein Herz heilen, und das ist medizinisch erwiesen, wird es immer schlimmer mit unserem Körper. Ja? Was meint ihr, warum heute so viele Psychologen aus? Überall sind Psychologen. Die Leute rennen zu Psychologen. Weil, und ich habe das ja in meinem Körper gemerkt, ich hatte doch laufend Schmerzen. Diese sogenannte Zange, die am Anfang waren es alle 6 Wochen, dann waren es alle 4 Wochen und zum Schluss waren es alle 14 Tage. Diese Zange, die von hier bis hier kam. Zuerst war das nur ein Tag, dann waren es 2 Tage, dann waren es 3 Tage. Meine Tochter hat dann gesagt, du musst endlich mal zum Arzt gehen. Ich habe da nichts zu gesagt, weil ich wusste, dann da kann mir kein Arzt helfen, der gibt mir Medikamente, ja. Aber ich wusste tief im Inneren, irgendwas ist in mir. Und als dann an einem Montagmorgen, montagsmorgens, wurde ich aber gelegt, bitte auf dein Sofa. Und geh jetzt mal in dein Herz. Und dann hat mir der Heilige Geist Situationen von 96 gezeigt. Wir haben jetzt 2022. Vom Herbst 1996. Da war ein ganz großer Crash in meinem Arbeitsleben. Und die Situation hat er mir gezeigt. Aber ich sah die Menschen und ich war wie so da oben, habe da runtergeguckt. Und dann habe ich gemerkt, von meinen Gefühlen her, von meinen bewussten Gefühlen, da war nichts Negatives. Also das hatte ich irgendwie schon, weiß ich nicht, teilt halt die Wunden, aber eben, wie gesagt, es war in der Schublade des Dreckes. Und dann zeigte mir die Menschen, ich habe auch nicht alle gesehen, aber ich habe die Worte nochmal innerlich gespürt. Und dann habe ich gesagt, okay, danke, Henscher Papa, du warst dabei, Herr Jesus, du hast da mitgeführt und danke, dass du genau sie genauso liebst wie mich. Weil du sie genauso liebst wie mich, dann gebe ich sie dir jetzt an. Ich weiß, das ist deine Liebe. Und in dem Moment, es war sowas von ad hoc, verschwand die Zange. Weg. Sie war weg. Und der Körper, der schon so gefangen war durch Dinge, wurde frei. Mehr als alles andere, hüte dein Herz, denn aus ihm entspringt Leben. Das kann tödliches Leben sein, zerstörerisches Leben. Es kann aber Leben gefüllt sein, göttliches Leben. Es ist nicht egal, wie unsere Herzen aussehen. Wir müssen nicht rumholen, aber wir brauchen lediglich zu sagen, okay, da kann ich mal so weitergehen. Ich sage, ja, Heiliger Geist, ich gebe dir die Vollmacht zu arbeiten, und der Jesus noch nicht in sein Herz eingelassen hat. Weil es geht wirklich nur, wenn wir ein Ja zu Jesus gefunden haben. Der darf das tun. Der darf kommen und jemand von uns betet mit ihm zusammen. Oder wer sagt, ich möchte nochmal das erneuern. Ja, Jesus, ich gebe dir wirklich die Autorität in meinem Leben. Das nochmal festmachen vor einem Zeugen. Auch dazu ist die Möglichkeit hier. Wir haben genug Leute, die das mit euch gerne machen. Igumi, die Anke, Anne, Stefan, Mabel, Lisa, Maren, Michael, Uwe und ich vielleicht. Also habt die Freiheit, vor einem Zeugen, das nochmal zu machen. Okay, heute mache ich einen Neuanfang. Heute gebe ich mich auf. Ich bin bereit, aufdecken zu lassen, was in mir ist. Wisst ihr, wir leben oft so in Verdammnis und da geht es das nächste Mal drüber. Und das hindert uns, weil wir uns selbst so verdammen, haben wir die Dinge weggeschlossen und haben auch Angst, diese Schubladen öffnen zu lassen. Aber wir müssen uns nicht verdammen. Wir haben doch einen Vater, der sich kümmert. Einen Vater, der heilen möchte. Die ganze Intention Gottes ist zu heilen. Zu versorgen. Ja, lieber Geist, ich danke dir, dass du wirkst. Ich danke dir, dass du mit uns immer wieder weitergehst. Ich danke dir, himmlischer Papa, für deine große, große Langmut, für deine Güte, für deine Freundlichkeit. Du deckst wirklich unsere Scham zu. Die wird nicht versteckt, aber du deckst zu. Und du bist so, du stellst dich auch nicht groß dar, himmlischer Vater. Ja, guck mal, wie du bist. Ich bin so groß und ich bin so heilig. Nein, du bist Mensch geworden. In Christus bist du Mensch geworden, Bruder geworden. Du kennst uns durch und durch und wir danken dir dafür. Danke, dass die Veränderung bereitsteht und dass diese Veränderung Befreiung bringt, Befreiung im Allem, Freisetzung, weil die Ketten sind ja schon zerbrochen. Und wir denken oft, wir sind noch in unserem Gefängnis, aber das Gefängnis ist geöffnet. Es ist wie der Wellensittich in seinem Käfig, das Türchen ist offen und er bleibt einfach drin sitzen. Er genießt die Freiheit nicht. Ich danke dir, dass wir nicht dazu verdammt sind, immer in alten Denkstrukturen zu bleiben, in alten Verhaltensstrukturen zu bleiben, das zu tun, was andere tun, das zu sagen, was andere sagen, uns die Meinung zu bilden, was die anderen für eine Meinung haben, nur um dazu zu gehören. Nein, wir gehören doch zu dir, zu deiner Familie. Wie kostbar ist das? Ich danke dir dafür, mein Papa. Und ich lobe dich und ich preise dich, Herr Jesus, dass du einfach unser Bräutigam bist. Amen. So. Dankeschön. Ja. Aber manchmal müssen wir unserem Herzen predigen. Thank you.